redet, ist nicht tot.
Neulich, um genau zu sein, in Vrindt 248 haben wir über die Stimme geredet, und zwar über ein Computermodell der Stimme. Daraufhin habe ich eine Mail gekriegt von Janina, die ist Sprecherzieherin, und die sagt, das ist ja, also, das war ja gar nicht, da gibt es ja noch viel mehr zu erzählen. Habe ich gedacht, rufe ich mal an. Hallo Janina.
Hallo Holger. Schön, dich zu sprechen.
Wie wird man Sprecherzieherin?
Das ist gleich mal eine längere Geschichte.
Oh, ich hab Zeit.
Wie man das wird, weiß ich nicht. Also ich bin so geworden, dass ich früher sehr schüchtern war und sehr leise gesprochen habe, sehr nuschelig gesprochen habe. Und dann hat meine Mama gesagt, Mensch, geh doch mal zum Theater. Und das habe ich dann gleich gemacht. Ich bin dann zu einem Theaterkurs gegangen. Und dort haben sie mit einem Sprecherziehung gemacht und haben gesagt, naja, vielleicht solltest du da noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Und dann habe ich das zu Hause ganz viel gemacht und bin dann zum Studium gekommen langsam und habe dann gesehen, dass man an der Uni Sprecherziehung nebenbei noch studieren kann.
Man studiert das? Ich dachte, das wäre so eine Ausbildung irgendwie so wie Logopäde, oder es sind Logopäden vielleicht auch studierte Leute und ich wusste es nur nicht?
Genau. Eigentlich ist es eine Ausbildung und hier läuft es halt im Rahmen quasi der Universität und es ist eine universitäre Ausbildung.
Ah, okay.
Und hat aber quasi den Umfang von einem Studium, also man macht das 4 Jahre, wovon ein großer Teil Praxis ist. Genau. Und ich habe da erstmal nur ein paar Kurse belegt und wollte das noch gar nicht so richtig machen, aber dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und habe dann fertig studiert und war dann auch gleichzeitig mit der Ausbildung fertig. Und dann, habe ich mich gleich selbstständig gemacht.
Kann man davon gut
gleich
leben?
Gleich ins kalte Wasser gesprungen.
Kann man davon gut leben, von der Sprecherzieherei?
Da wird jetzt jeder eine andere Antwort geben, glaube ich. Also ich kann das jetzt mittlerweile ganz gut. Und ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren, dass ich wirklich selbstständig bin. Und mittlerweile funktioniert das sehr gut. Ich kannte aber auch schon viele Leute und habe halt auch schon in meiner Ausbildung selbst ganz viel praktisch gemacht und überall mal reingeschnuppert, und dadurch war ich halt schon in vielen Bereichen dann auch einfach bekannt.
Woher holst du denn deine Kunden eigentlich? Also kannst ja, kannst du natürlich auf der Straße Leute anquatschen und sagen, hör mal, wie redest denn du? Aber das finde ich, glaube ich,
so. Wie redest du eigentlich? Komm mal zu mir.
Komm mal her hier.
Genau.
Ich zeig dir mal was.
So könnte man es machen. Mache ich relativ selten. Ich gebe ja auch noch Kurse. Also ich mache hauptsächlich Seminare. Das mache ich an Unis oder für verschiedene private Träger. Ganz, ganz unterschiedliche Kunden sind das. Und darüber kriege ich dann meistens Privatkunden dann noch zusätzlich. Also Leute, mit denen ich dann wirklich Einzeltraining mache, weil die dann einfach in dem Kurs festgestellt haben, okay, ich habe da so ein paar mehrere Baustellen. Und dann sprechen die mich an. Oder es sind Leute, die davon erfahren haben, dass ich Sprecherzieher bin und mich dann direkt ansprechen. Du, ich habe dann ein Problem mit meiner Stimme. Keine Ahnung, ich spreche immer zu hoch oder ich werde sehr schnell heiser. Und dann gucken wir, was man da machen kann.
Welche Probleme mit der Stimme kannst du lösen, beziehungsweise welche nicht?
Das ist genau der Unterschied zwischen einem Logopäden und einem Sprecherzieher, den ich jetzt gleich mal erkläre. Also ein Logopäde, um mal so anzufangen, kümmert sich um starke Stimmen- und Sprechprobleme. Also die wirklich, da gibt's wirklich
Lispeln, Nuscheln.
Nuscheln ist gar nicht so dramatisch, das könnte ich auch lösen. Es geht eher darum, dass dann zum Beispiel Probleme an den Stimmlippen direkt sind.
Ah, okay.
Oder dass eben zum Beispiel auch gelispelt wird, obwohl das auch noch ein Sprecherzieher machen könnte. Aber sobald es um wirklich organische Schäden zum Beispiel geht, also organisch, damit meine ich jetzt auch alles, was so im Kehlkopfbereich ist, oder auch wenn es Probleme beim Atmen gibt, zum Beispiel Schlaganfallpatienten etc., die nicht mehr richtig sprechen können, darum kümmert sich ein Logopäde. Und ich kümmere mich als Sprecherzieher um eigentlich gesunde Stimmen, die eher falsch benutzt werden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel sehr stark angespannt immer bin, also mein ganzer Körper unter Spannung steht, dann wirkt sich das auf die Stimme aus.
Dann rutscht die so in den Kopf hoch und man atmet auch nicht mehr richtig und hat am Ende der Sätze immer keine Luft mehr, um die Sätze so richtig zu sagen. Ne?
Ganz genau, das ist der Punkt. Und mit solchen Leuten arbeite ich eher. Also wir gucken, Was machst du eigentlich in deinem Alltag nicht so richtig und was könntest du da besser machen? Mhm. Das ist es eigentlich eher. Also um organische Schäden kümmere ich mich eher nicht. Das überlasse ich den Logopäden. Ja, genau. Ich wollte dazu gerade noch sagen, dass zur Sprecherziehung eben auch ganz viel Rhetorik gehört. Also es geht ganz viel um den Bereich, wie wirke ich eigentlich, wie wirkt meine Stimme, wie wirkt mein Sprechen, wie wirkt meine Haltung. Also der Rhetorikbereich ist da riesig.
Ja, ich erinnere mich, dass ich bei der Sprecherziehung auch erstmal abtrainiert gekriegt habe, zu reden wie ein Italiener. Mit fliegenden Händen. Ich wurde da halt hingesetzt und dann wurde mir gesagt, so, dann erzähl mir mal, was, beschreib mir mal einen, ich weiß gar nicht mehr, was das für Dinge waren, die ich beschreiben sollte, und zwar ohne die Hände. Das war nicht leicht, ja.
Sehr schön. Also du hast schon richtig Sprecherziehung gemacht?
Ja, vor vielen, vielen Jahren. Ich bin halt Kölner und konnte Kirche schlecht von Kirsche unterscheiden.
Ah, okay.
Vor allen Dingen, wenn ich so im Autopilot unterwegs war, dann habe ich halt Kirchen gegessen. Und Recherchen betrieben und so solche Sachen gemacht. Sowas hat man mir dann ein bisschen abtrainiert.
Ja.
Und mein Sprechtempo. Ich war extrem schnell. Ich kann das auch heute noch. Wenn ich mich hinreichend konzentriere, kann ich wahnsinnig schnell und immer noch verständlich sprechen.
Ah ja.
Das will man aber nicht unbedingt, sondern man will ja auch ein bisschen arbeiten mit der Stimme. Also wenigstens nur einen Effekt mit der Stimme erzielen. Und das geht halt nicht, wenn du so sehr schnell sprichst oder nur sehr schnell.
Ja, gerade beim Schnellsprechen geht es eben auch darum, dass der Hörer einfach wenig davon hat.
Genau.
Also der kommt ja überhaupt nicht mit, wenn du sehr, sehr schnell sprichst. Dann verlierst du alle deine Hörer in kürzester Zeit.
Ja, genau.
Genau, darum geht's ja dann auch. Ja.
Also dann so Tempovariationen halt zu machen, das habe ich da gelernt. Aber es war nicht viel. Ich hatte vielleicht so, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Stunden oder sowas. Und ich denke immer, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr gebrauchen können, weil ich mich oft beim Falschatmen erwische.
Mhm.
Also weißt du, ich rede so vor mich hin und denke dann irgendwann, warum habe ich denn jetzt eigentlich die ganze Stimme im Kopf?
Ja. Obwohl ich keine Luft mehr.
Obwohl ich, wenn ich die Stimme im Hintern habe, eigentlich auch viel geiler klinge, natürlich. Ne?
Ja, natürlich, man hat viel mehr Resonanz.
Ja, sicher.
Und ist auch wesentlich entspannter. Also, dass die Stimme in den Kopf rutscht, hat eben hauptsächlich was mit Anspannung zu tun.
Mhm.
Und dadurch, dass man meistens dazu neigt, dann schneller zu atmen, und das schnelle Atmen spielt sich dann halt im oberen Teil der Lunge ab und nicht mehr im unteren Teil der Lunge, was aber eigentlich viel, viel besser ist für die Stimme geben.
Du sagst Lispeln und Nuscheln, also wir haben Lispeln und Nuscheln erwähnt, gibt's noch so, wie nennt man das denn? Also das sind ja so Standard-Dinger eigentlich, ja, der lispelt, der nuschelt, was gibt's denn eigentlich noch, was die Leute immer falsch machen? Also so an Kategorien.
An Kategorien, also ich weiß jetzt nicht, ob dir alles davon was sagt, aber...
Wenn nicht, also, werde ich fragen.
Alles klar. Also zum Beispiel verschlucken die Leute ganz häufig einfach so die Endsilben.
Mhm.
Das heißt also, die artikulieren einfach sehr, sehr unsauber und das fällt dann halt sehr stark aus. Zählen die meisten eher zum Nuscheln wahrscheinlich dazu.
Ja.
Dann ist auch, also das, was du zum Beispiel vorhin gerade gesagt hast, mit der Gestik, also sie haben die abgewöhnt, wie ein Italiener zu sprechen, da fällt häufig, also das fällt dann eben häufig Sprecherziehern auf, dass so diese Abstimmung zwischen Mimik und Gestik nicht so richtig stimmt. Also, dass es entweder ein wirkliches zu viel ist, also dass dann wirklich die Leute einfach irritiert sind, weil der Mensch so viel da vorne macht, oder dass es ein starkes zu wenig ist, also dass man sich kaum bewegt, dass man kaum Mimik zeigt, kaum Gestik zeigt.
Ja, kenne ich auch einen. Ein Freund von mir, der kann brüllen und sieht immer gleich aus. Ja.
Ach, das ist interessant.
Ja.
Meistens geht dieses Wenige von Mimik und Gestik geht meistens einher mit sehr monotonem Sprechen. Falls das nicht der Fall ist, fällt es vielleicht sogar noch mehr auf.
Das irritiert mich auch immer so sehr, dass ich ständig fragen muss, was er denn jetzt gerade wirklich gemeint hat. Also, du siehst halt da gibt's ja dann immer noch so eine emotionale Ebene, die man kommuniziert, und die sieht man oft bei ihm nicht, ja.
Ja,
sehr schön.
Ja, genau, das irritiert halt komplett. Und wenn das dann auch noch mit der Stimme und dem Sprechen übereingeht, dann weiß man eben nicht genau, was will der jetzt eigentlich von mir? Ist der gerade sauer oder ist er nicht sauer? Findet der das gut oder findet der das schlecht? Man ist halt die ganze Zeit irritiert.
Mhm.
Das ist so ein Punkt, um den ich mich auch relativ viel kümmere, auch innerhalb von Seminaren sehr viel kümmere. Und dann kennst du dieses Verhauchen. Also diese Frau von Herzblatt ist da sehr bekannt für. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Susi.
Ja, die Susi, genau. Genau, die immer ganz, ganz viel haucht.
Du meinst, wenn ich über die Stimme drüber hauche die ganze Zeit, aber das klingt doch eigentlich ganz angenehm, oder nicht?
Das klingt total angenehm, kann es.
Ach so, ja, wenn man es kann, im Gegensatz zu mir. Ja.
nee, auch wenn man das zu viel macht, es passt einfach manchmal nicht. Wenn ich immer diesen Erotikfaktor dabei habe, dann könnte das eventuell dazu führen, dass ich auch wieder missverstanden werde. Also
stimmt,
dass wir gerade Männer dann missverstehen.
Ja. Also ja, sie wollte es doch nicht anders. Ja, genau.
Genau, ja. Ganz genau. Und zudem, also da kommt auch noch hinzu, dass das auch nicht gut ist für die Stimme auf Dauer. Wenn ich die ganze Zeit hauche, das hat auch schon der Mensch vom letzten Podcast erzählt, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt.
Stefan hieß er.
Genau, der Stefan hat das auch schon kurz erklärt. Dann habe ich halt die ganze Zeit zu viel Luft, die an meinen Stimmlippen vorbeigeht.
Ja.
Und das führt auf Dauer natürlich zu Austrocknen und außerdem spannen sich die Stimmlippen auch ganz komisch an. Die bilden so ein seltsames Dreieck, durch das dann vermehrt Luft durchgeht. Mhm. Und dass sie dieses Dreieck bilden, ist halt einfach anstrengend. Das heißt also, das Hauchen ist mal ganz nett, aber auf Dauer ist es halt nicht so richtig gesund.
Wenn du so auf der Straße rumläufst, bei welchen Dingen möchtest du dann am liebsten auf die Leute zurennen und die schütteln und ihnen sagen, sie sollen das gefälligst lassen oder anders machen? Also wo wirst du zum Klugscheißer?
Ja, also ich spreche nie jemanden irgendwie an,
nee, darauf, was ich feststelle,
aber was mir innerliche Schmerzen tatsächlich vermittelt, das sind solche Sachen wie Pressen. Also wenn jemand einen ganz, ganz angespannten Körper hat und halt auch einen angespannten Kehlkopf hat und da das alles so rauspresst, was er so sagen möchte, das mache ich jetzt gerade übertrieben, aber das hört man relativ häufig und das macht mir innerlich wirklich Schmerzen. Das kommt über, ja, wie ich das eben gerade schon gesagt habe, durch eine Überanspannung.
Mhm.
Also die, wie das Wort auch schon sagt, pressen alles zusammen und pressen auch ihre Töne so raus. Und das kann an Aufregung liegen oder durch keine Ahnung, vielleicht hat der Vater so ähnlich gesprochen. Es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Mhm. Aber das ist etwas, was mir immer wehtut. ansonsten, ja, keine Ahnung, mir fällt zwar immer mal wieder was auf, aber ich versuche das einigermaßen aus meinem Alltag rauszuhalten.
Geht das überhaupt? Ich kann zum Beispiel nicht normal Radio hören, seit ich beim Radio arbeite. Ich kann auch nicht normal Fernsehen, seit ich beim Fernsehen gearbeitet habe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch manchmal schwierig. Bei Leuten, die ich kenne, finde ich das gar nicht dramatisch, weil da höre ich das gar nicht so stark.
Mhm.
Ich höre, ja, keine Ahnung, wie das auch so ist. Man sieht die Fehler der Menschen, die man gerne hat, nicht wirklich. Und deswegen höre ich da auch keine Stimmprobleme. Bei Leuten, die ich gerade kennenlerne oder zum Beispiel, wenn ich ins Theater gehe, dann höre ich das ganz stark.
Wann ist denn dann der Moment, wo du den Leuten sagst, hier, pass mal, ich kann dir da einen Tipp geben. Weil wenn man sie zu lange kennt, ist ja auch irgendwann, ne, dann ist der Zug so abgefahren, dann traut man sich halt auch nicht nochmal.
Ja, also, das ist schwierig, das kommt echt drauf an. Bei manchen Leuten würde ich das gar nicht wirklich machen, also weil es dann einfach nicht stark genug ist, dass sie wirklich da mal ein Problem mitkriegen könnten. Wenn ich merke, dass das sehr stark ist, dann erzähle ich meistens, was ich tue. Und erzähle so ein bisschen, das nennt sich auch so ein bisschen Psychoedukation.
Mhm.
Ich erzähle dann einfach was von dem Problem.
Ah.
Und meistens stellen die dann selber fest, dass sie
das haben. Schön.
Und dann komme ich so meistens darauf. Also ich spreche die selten darauf an.
Mhm.
Eben gerade um das zu vermeiden, dass die dann sofort in Widerstand gehen und lass mich doch in Ruhe, ich habe kein Stimmproblem, so nach dem Motto. Verstehe ich ja auch, also dass man eine Stimme ist halt was sehr Persönliches.
Ja.
Und da kann man nicht einfach so raushauen, übrigens, ich höre da das und das und das bei dir. Damit solltest du mal arbeiten.
Was hörst du denn bei mir? Womit sollte ich mal arbeiten?
Bei dir höre ich ehrlich gesagt gar nichts, womit du arbeiten solltest.
Ach so, ich dachte, ich hätte so eine belanglose, nee, deine Stimme ist so belanglos, da hört man nichts.
Nein, gar nicht. Also was ich bei dir wahrnehme, ist halt, dass du eine relativ tiefe Stimme hast. Aber sie hört sich jetzt über einen Podcast oder jetzt auch übers Telefon sehr entspannt an. Also
ja, ich sitze ja auch.
Da höre ich jetzt gar keine Anstrengung oder irgendwo, dass zu viel Luft zirkuliert oder irgendetwas. Wenn du natürlich sagst, dass du selber häufiger mal merkst, dass du ein Atemproblem hast, dann könnte man natürlich daran arbeiten.
Inwiefern würde ich daran arbeiten? Also was ist der Trick? Was muss ich morgens 5 Minuten lang machen, damit ich nicht tagsüber mit meiner Stimme in den Kopf rutsche und direkt auch eine halbe Oktave höher komme und kaum noch Luft habe am Schluss des Satzes?
Ja, da musst du ehrlich gesagt einige Sachen machen.
Verdammt.
Also erstmal überhaupt eine Wahrnehmung für die Atmung bekommen. Also dass du das überhaupt schon wahrnimmst, ist schon mal super.
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ne?
Ja. Absolut, ja. Also viele Menschen spüren ihre Atmung gar nicht. Mhm. Die wissen gar nicht, wie sie da irgendetwas managen können. Von daher ist das der erste Schritt, erstmal die Wahrnehmung. Und dann muss man ehrlich gesagt gucken, was direkt auf dich passt. Also morgens jeden Tag Übungen machen ist ganz nett. Am besten ist es natürlich eine Übung, also Übungen zu machen, direkt bevor man längere Zeit spricht. Meistens ist es so, dass das Zwerchfell, also das Zwerchfell ist halt für unsere Atmung zuständig, ist unser stärkster Atemmuskel. Das spannt sich an, wenn wir einatmen. Und in dem Moment, wo es sich anspannt, zieht es sich so ein bisschen runter eigentlich und erweitert dadurch die Lunge. Das heißt also, unsere Lunge macht
gar nicht die Lunge selbst.
Genau, die Lunge selbst macht überhaupt nichts, sondern die wird eigentlich gezogen.
Ja.
Also die wird nach unten gezogen und die ist ja eben auch an dem ganzen Brustkorbbereich befestigt. Da kontrahieren auch nochmal Muskeln, die sie auch noch ein bisschen nach außen zieht. Und durch diesen Unterdruck, der dann in der Lunge entsteht, wird eben Luft eingesogen.
Mhm.
So, das ist erstmal dieser Atemprozess. Jetzt ist es so, dass gerade wenn man angespannt ist, dass sich das Zwerchfell natürlich auch anspannt.
Mhm.
Und weniger diese Kontraktion hat. Also es geht weniger nach unten zum Beispiel. Und da ist es so der erste Schritt, erstmal dieses Zwerchfell zu lockern. Dass man wirklich so einen ganz geschmeidigen Muskel hat, den man ganz locker bewegen kann.
Aber wie lockert man das Zwerchfell? Gibt es da irgendwelche Töne, die ich dröhnen kann, um das in Vibration zu versetzen oder so?
Also Summen ist übrigens auch eine ganz tolle Stimmübung, aber dazu kann ich später nochmal kommen.
Ah.
Ja, es ist super. Oder Gähnen. Also ich sag mal, meinen Teilnehmern, gähnt bitte so viel wie möglich. Aber genau,
und immer mit offenem Mund husten, habe ich gelernt.
Ja, genau.
Also nicht räuspern, weil belegt die Stimme halt sofort.
Oh ja, oh nein,
halt sofort,
genau, da zieht sich bei mir auch alles zusammen.
Ja, bei mir auch. Also es dauert dann auch wirklich länger, bis die Stimme wieder einigermaßen frei wird. Merke ich gerade selbst. Na, red du mal, du sollst ja reden, nicht ich.
Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Zum Beispiel Gähnen ist eine gute Atemübung. Die kann man ständig machen, das ist super. In dem Moment, wo du gähnst, ist es nicht nur, dass du ein wohliges Gefühl natürlich hast, sondern dein Zwerchfell zieht sich auch ziemlich weit nach unten, weil eben erstmal diese ganze Luft rein muss. Gleichzeitig senkt sich dein Kehlkopf dabei ab. Und einen abgesenkten Kehlkopf wollen wir dafür, dass wir einen größeren Resonanzraum haben. Das heißt also, wir haben zwei Effekte. Wir haben einmal, dass wir danach eine schönere Stimme haben.
Mhm.
Und wir haben den zweiten Effekt, dass sich eben das Zwerchfell runtergesenkt hat und viel Sauerstoff reingelassen hat. So, das ist eine Sache, mit
aber
der man...
Aber muss ich dazu nicht echt gähnen oder kann ich auch, reicht es, Gähnen zu simulieren?
Ja, es reicht auch, das zu simulieren. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir entweder jemand vorstellst, der gerade gähnt.
Stimmt, da muss man sowieso selber, er hat gerade funktioniert.
Genau. Hm? Oder dass du dir vorstellst, dass du so eine, ja, zum Beispiel eine große Kartoffel oder einen großen Ball oder irgendwas im Mund hast und dieses Gefühl einfach nachmachst, also dass du die Zunge dabei absenkst, also dir wirklich das vorstellst. Und dadurch, dass du dann diesen Mundraum dadurch ein bisschen weitest, kommt auch automatisch ein leichter Gähnreflex.
Ah ja.
So, das sind so Methoden, die man da anwenden kann. Oder, um das Zwerchfell aufzulockern, kannst du auf eine bestimmte Art und Weise die Luft rausschicken.
Mhm.
Also indem du zum Beispiel öfter mal machst so st, 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 st. Dieses, was st. Ich jetzt gerade gemacht habe.
Ah ja, okay,
also
dann krampft das so ein bisschen, ne?
St, st. Genau.
Mhm.
Und das T am Schluss sorgt dafür, dass das Zwerchfell ganz kurz hochrutscht und wieder sofort runterrutscht.
Warte mal.
Das ist ein Reflex, den wir haben. Das heißt, merkst du es, wenn du die
Hand
auf den Bauch legst, dann
ich merke das auch
da
so, weil mein Bauch ja sehr dick ist und ich spüre ja, wenn da irgendwie Vibration passt. Das ist sehr interessant.
Genau, und dadurch bewegst du dein Zwerchfell ganz stark sogar, also kannst du auch die ganze Zeit machen, weil ganz, ganz schnell Luft eingesogen wird und wieder ausgespuckt wird.
Mhm.
Das heißt, du könntest jetzt stundenlang dieses machen, ohne dass dir schwindelig wird davon.
Ach. Obwohl sich das ja anfühlt wie Hyperventilieren, ne?
Ja, fühlt sich so an. Also natürlich, wenn du es jetzt ein paar Stunden machst, dann, also die würde davon schwindelig werden, weil du natürlich schon relativ schnell atmest. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Übung, die man super machen kann, bevor man viel spricht. Weil beim Sprechen genau das passiert eigentlich. Wenn wir gut artikulieren, passiert dieses, was wir mit dem Scht machen. Das Zwerchfell geht ganz kurz runter und wieder hoch und sorgt dafür, dass wir ganz schnell Luft kriegen. Das heißt also, wir brauchen eigentlich gar keine riesigen Atemzüge zu nehmen beim Sprechen, sondern es reicht, wenn wir sehr gut artikulieren. Dadurch kriegen wir automatisch genug Luft.
Also wenn ich eben nicht nuschle, also nicht nuschle, nicht nuschel. Genau. Also das ist es ja eigentlich, ne? Also wenn ich eben nicht nuschle, sondern nicht nuschle. Wenn ich nicht nuschle, genau, atme ich so, dass ich ausdauernder sprechen kann.
Genau, oder du sprichst so gut, dass du länger atmen kannst oder dass du besser atmen kannst, quasi. Mhm. Also es ist ökonomischer für dich.
Reden Schauspieler deshalb so? Also weil es klingt ja sehr, das klingt ja sehr gestelzt, also es klingt ja sehr aufgesetzt, alle Konsonanten am Ende auszusprechen und sowas. Und ich sehe das also oft bei Schauspielern, dass sie sagen, ich bin nicht gegangen. So redet halt keiner, sondern man ist nicht gegangen.
Ja, genau, aber also das ist ein Grund und natürlich auch, dass sie einfach, wenn sie auf der Bühne stehen, dann ist es sehr viel verständlicher. Mhm. Also wenn sie da gerade die Enden eben verschlucken, dann kommt das bei dem Zuschauer in der letzten Reihe halt nicht richtig an. Mhm. Und deswegen müssen sie artikulierter sprechen, als das normalerweise Menschen tun. Und natürlich auch, weil es viel, viel besser für die Atmung ist. Also weil sie viel länger das durchhalten und weil sie weniger Kraft brauchen. Wenn ich gut artikuliere, brauche ich nicht lauter sprechen. Das heißt also, ein Schauspieler, der da vorne auf der Bühne steht, kann sehr, sehr leise sprechen und trotzdem hört ihn jeder im Saal. Ja. Und das liegt daran, dass der einfach gut artikuliert. Ich brauche viel, viel weniger Kraft dann.
Ich merke das in lauter Umgebung. Also ich tue mich oft schwer damit, in lauter Umgebung laut genug zu sprechen. Mhm. Was aber, stimmt, das könnte ich werde das mal probieren, einfach sauber zu artikulieren. Vielleicht brauche ich dann ja gar nicht laut zu sprechen.
Ja, genau, das funktioniert auf der einen Seite total gut, weil dann einfach die Konsonanten und die Vokale besser verstanden werden. Ja. Und auf der anderen Seite funktioniert es auch deswegen besser, weil man stärker sieht, was du sagst. Wenn du besser artikulierst, nutzt du dafür mehr Mimik zum Beispiel. Also da viel mehr Mundbewegung. Und das schon alleine reicht aus, um in lauten Umgebungen besser verstanden zu werden. Mhm. Also es hat ganz viele tolle Nebeneffekte.
Was für Übungen kann ich denn noch machen?
Um besser zu atmen?
Ja.
Das sind alles halt Bewegungsübungen. Die sind schwer zu erklären, ehrlich gesagt. Ich muss mal ganz kurz dazu ein bisschen ausholen. Also, bitte, dass wir gut Stimme geben können, dafür brauchen wir eben die Atmung. Mhm. Und dass wir gut atmen können und gut Stimme geben können, dafür brauchen wir unseren Körper. Und also das heißt, mein ganzer Tonus, also meine ganze Spannung, meine ganze Körperspannung, meine Haltung hat starke Auswirkungen auf meine Stimme. Mhm. Wenn ich jetzt, also das stellst du vielleicht fest, wenn du deinen Kopf ein bisschen absenkst, ihn so ein bisschen nach unten drückst, dann wird dein Kehlkopf leicht eingedrückt.
Genau, und dann klinge ich so ein bisschen wie Kermit der Frosch.
Genau, und dann klingst du gleich anders und es ist vor allem viel, viel anstrengender, immer noch die gleiche Stimmqualität zu produzieren.
Ja, wenn nicht gar unmöglich, oder?
Ja, wenn nicht gar unmöglich, ganz genau. Und eben solches passiert auch zum Beispiel bei der Atmung. Das heißt also, ich muss gerade sitzen, wenn ich gut atmen möchte, oder gerade stehen, wenn ich gut atmen möchte. Weil wenn ich so eingesunken sitze, wie das gerne Jugendliche zum Beispiel machen oder generell einfach so ein Rumlümmeln, dann drücke ich eben meinen ganzen Bauchraum ein. Und den Bauchraum brauche ich aber, um Platz zu haben, damit sich das Zwerchfell absenken kann. Wenn der eingedrückt ist, hat das Zwerchfell diesen Platz einfach nicht. Und deswegen kann ich dann schlechter atmen. Ich atme dann kürzer, also einfach in die höheren Regionen nur der Lunge und habe einfach weniger Luft.
Also aufrecht sitzen und die Beine nicht so weit anwinkeln.
Ganz genau, aufrecht sitzen, Beine so in so einem 90-Grad-Winkel am besten haben. Also keine Ahnung, man kann sich da immer so ein Fädchen hinten am Kopf vorstellen, was einen ein bisschen nach oben zieht. Das ist immer eine ganz gute Vorstellung. Und das ist quasi eine super Sitzhaltung, um länger zu sprechen. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die man einfach machen kann. Und daran sieht man eben auch schon, wie stark der Körper damit zusammenhängt einfach. Mhm. also der Rest des Körpers. Und dann kann man auch Bewegungsübungen machen, um sich mehr in eine höhere Spannung oder in eine niedrigere Spannung zu bringen. Kommt halt darauf an, ob man zu einer Überspannung oder zu einer Unterspannung neigt. Also wenn du eher so ein gelassener Typ bist, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, vorher, keine Ahnung, ich will jetzt nicht gerade Liegestütze oder sowas sagen, aber ein paar Kniebeuge oder sich irgendwie schütteln zum Beispiel, ausschütteln, den ganzen Körper mal so abklopfen.
Dass man einfach so ein bisschen auf Touren kommt.
Damit man ein bisschen auf Touren kommt, genau. Und damit der Körper ein bisschen warm wird und besser durchblutet wird, das kann einem Menschen total gut helfen, der einfach immer so ein bisschen unterspannt ist. Ja, also dass der einfach, ja,
hochkommt. Einfach dreimal hüpft. Dreimal hüpfen.
Oder dreimal hüpft, genau. Irgendwie sowas, was einem halt gefällt. Also was.
Aber wie komme ich runter, wenn ich unter Strom stehe? Also ich persönlich stehe meistens recht stark unter Strom und bin dabei auch noch unbeweglich.
Okay, wenn du sehr stark unter Strom stehst, dann ist es gut, sich erstmal hinzusetzen und sich erstmal, das klingt so esoterisch, aber es funktioniert total toll, sich einfach erstmal zu spüren.
Meditieren. Das heißt also, ist der Anfang der Meditation, sich zu spüren.
Ne? Ja, genau, aber es muss nicht mal in die Richtung Meditation gehen. Es reicht wirklich, dass man sich ein, zwei Minuten hinsetzt, dann einfach mal die Füße spürt, wie liegen die auf dem Boden auf, wie fühlt sich der Boden gerade an.
Also das meine ich, Aufmerksamkeit. Also, wenn ich meditiere, fange ich genau so an.
Okay. Dann meine ich genau das. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht gerade meditieren genannt, aber genau das ist das.
Also so habe ich meditieren gelernt, sagen wir so. Also ja.
Und dann vor allem auch die Atmung spüren. Das heißt also wirklich die Hand dann auf den Bauch drauflegen und einfach spüren, wo ist gerade meine Atmung. Wenn du sehr aufgeregt oder sehr angespannt bist, kann das sein, dass die eher im Brustbereich ist. Und wir wollen ja, wie gesagt, dass die eher nach unten geht, in den Bauchraum. Das heißt also, da vielleicht die Hand hinlegen und versuchen, diese Hand reinzuatmen, nennt man das.
In den Arsch atmen, ist mir mal gesagt worden. Das finde ich eigentlich, das funktioniert, das ist auch super. Ein super Bild, auch gut funktioniert. Also ich schaffe es dann tatsächlich, mir selber, also mir einzubilden, ich würde spüren, wie die Luft in meinen Hintern kommt. Was sie nicht tut, sonst könnte ich länger sprechen auf einen Atemzug.
Ja, das hat dann wieder was mit der Zwerchfellunbeweglichkeit zu tun. Also das ist genau der Punkt, dass das wäre vielleicht eine Sache, die du dann gut üben könntest, dass dein Zwerchfell eher beweglicher wird und sich nicht verkrampft oder.
Indem ich Scht mache.
Zum Beispiel, genau. Oder so ganz einfach Übungen so P, T, K. Das kennst du vielleicht auch vom Radio aufwärmen. Das machen da, glaube ich, einige. Dass man einfach Konsonanten hintereinander wegsagt. Das kann total gut helfen, damit das Zwerchfell ein bisschen in Schwung kommt. Gerade wollte ich noch was sagen. In dem Arsch atmen. Das ist total super, weil wir haben, also in den Bauch atmen ist schon mal gut, aber wir können zum Beispiel auch so ein bisschen in den Rücken atmen. Und das hat genau dieses in den Arsch atmen, glaube ich.
Ja, so in die Lendenwirbelsäule rein, ne? So ein bisschen.
Ja, ganz genau, dass man auch in diese Bereiche stärker reinatmet. Ja. Das heißt also, das ist super, wenn das funktioniert. Sowieso ganz viel, was so in der Sprecherziehung läuft, funktioniert hauptsächlich über Imagination. Also, dass man sich vorstellt, zum Beispiel irgendwo hinzuatmen. Also, sei es jetzt in die Füße, in den Arsch oder sonst irgendwo hin. Und das funktioniert total gut. Wir geben unserem Kopf einfach ein Bild.
Ja.
Und plötzlich haben wir einen körperlichen Effekt davon.
Ja, das geht auch. Ich bin gerade in physiotherapeutischer Behandlung und ich habe Probleme mit der Schulter. Und die drückt halt auch auf irgendwelche Triggerpunkte am Schulterblatt und sagt so, und jetzt stell dir mal vor, du würdest die Schulter nach hinten ziehen. Und das reicht schon, dass ich mir das vorstelle und sagt, ja, genau so. Und jetzt hör auf, dir das vorzustellen. Es scheint zu funktionieren, auch da. Ja,
das ist wirklich genial. Also unser Gehirn arbeitet da auf Hochtouren in solchen Momenten. Ja, genau, solche Sachen kann man machen. Wie gesagt, hauptsächlich körperliche Übungen, aber das lässt sich so schwer übers Telefon machen.
Das stimmt, ja. Naja, ein bisschen hüpfen, also würde ich jetzt nicht tun, aber ja. Ist Singen eigentlich dasselbe wie Sprechen?
Nein.
Das heißt, du kannst mir nicht Singen beibringen?
Nee, nicht direkt. Mhm. Ich kann dir zwar einen besseren Umgang mit deiner Atmung und mit deiner Stimme beibringen, aber Singen erfordert doch noch mal einiges mehr. Also gerade was so, also die meisten wollen ja zum Beispiel einfach schön singen. Also einfach schon mal Töne treffen.
Also das, ja, das reicht ja. Das würde mir schon reichen. Ja. Und allen ja, anderen genau. Um mich herum auch, die ich belästige mit meinem Gesang.
Und das würde ich mir jetzt persönlich nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Mhm. Also da kommen immer wieder Leute auf mich zu, aber darauf bin ich dann nicht ausgebildet. Also bei mir bezieht sich hauptsächlich aufs Sprechen. Ich würde, aber das gilt auch fürs Singen zum Beispiel. Wir singen häufig falsch, weil wir falsch atmen.
Mhm.
Das heißt also, dass wir, also um lauter zu werden zum Beispiel, brauchen wir mehr Atemluft. Die bringt die Stimmlippen einfach stärker zum Schwingen und dadurch entsteht Lautstärke.
Ja.
Und beim Singen brauchen wir die ja meistens. Wenn wir dann mit zu wenig Luft arbeiten, also mit zu wenig Luft Stimme geben, dann haben wir genau das, dass wir dann, keine Ahnung, plötzlich abbrechen beim Singen oder dass der Ton etwas schiefer wird. Das hat auf der einen Seite natürlich was mit dem Hören zu tun, also ob wir überhaupt hören, ob wir richtig singen, aber es hat eben auch viel mit der Atmung zu tun.
Mhm.
Also, ja, da... In die Richtung könnte ich dann höchstens gehen, da mit der Atmung wieder zu arbeiten. Nochmal zum Summen ganz kurz.
Ja, genau, Summen.
Summen brauchen nämlich Sänger auch. Also Sänger wie Sprecher brauchen das Summen. Wir haben eine, das nennt sich mittlere Sprechstimmlage.
Mhm.
Oder Indifferenzlage, darunter kennt es auch manche. Das ist quasi unser unteres Drittel unseres Stimmbereichs, ja.
Ja.
Und das ist der Bereich, in dem wir sehr entspannt und ökonomisch sprechen können.
Und da komme ich hin, wenn ich summe?
Da kommst du hin, wenn du summst.
Ah.
Ganz genau.
Das aber heißt, also, wenn ich, aber auch nicht, wenn
Beispiel,
ich...
Genau,
mache
genau,
so nicht, ne?
Das mache ich dann meistens mit Leuten, die eben zu hoch oder zu tief sprechen, dass sie erstmal ihre mittlere Sprechstimmlage überhaupt finden.
Ja.
Und das funktioniert darüber, dass du dich eben, wie du das bei der Meditation machst, erstmal in so eine Entspannungslage bringst,
mhm.
dich erstmal spürst, deine Füße spürst, deinem Atem spürst und dann dir zum Beispiel vorstellst, dass du gerade, keine Ahnung, morgens im Bett liegst und dein Partner neben dir sagt irgendwas zu dir und du sagst dann, ja, relativ unbeteiligt erstmal so wie man das halt macht, wenn man morgens noch nicht aufstehen möchte, aber auch höflich sein möchte und so ein bisschen antworten möchte. Genau, da murmelst du so ein bisschen vor dich hin und so fängst du langsam an zu summen. Und zwar wirklich in dieser tiefen Tonlage, eben die man meistens gerade nach dem Aufstehen hat.
Ja.
Und wenn du dann in dieser Tonlage summst, ist das erstmal ganz toll für die Stimmlippen, die finden das super.
Mhm.
Und aus dieser Stimmlage heraus kannst du dann hervorragend sprechen. Das ist quasi die entspannteste Stimmlage, die du hast.
Was, wenn ich morgens im Bett liege und im Prinzip rumjammere? Also
so ungefähr. Das ist quasi der entspannteste Punkt. Das ist noch nicht perfekt zum Sprechen, sondern dafür brauchst du wieder so ein bisschen mehr Anspannung.
Ja.
Die hast du ja aber automatisch, wenn du zielgerichtet sprechen möchtest.
Ja.
Also wenn du mit jemandem redest, dann nimmst du automatisch ein bisschen mehr Spannung im Körper auf, weil du eben senden möchtest, um das mal so zu nennen.
Mhm.
Und diese ganz leichte Erhöhung der Spannung reicht schon komplett aus und dann bist du in der perfekten Sprechstimmlage. Das hört sich jetzt gerade kompliziert an, aber ist es überhaupt nicht.
Na, ich glaube, das Komplizierte ist dann eher, das über den Tag zu halten.
Ja, ganz genau. Das ist das Schwierige daran. Und da kriegt man sich aber rein, wenn man das erstmal gewöhnt ist, sich zu hören. Also das ist so das Erste, was man schulen muss, sein Gehör. Und dann hört man relativ schnell, ich bin jetzt gerade zu hoch.
Also ach so, in so Schulen, also so wie ich dann auch merke, dass meine Stimme manchmal oft in den Kopf wandert.
Ja, ganz genau. Du hast eben schon Gespür dafür und kannst das schon hören. Und wenn du das merkst, dann kannst du sie wieder in diesen unteren Bereich reinbringen.
Ja.
Also wenn du das brauchst, gehst du dann einfach kurz irgendwo raus und summst kurz mal vor dich hin. Das kriegt man aber auch übers Gehör wieder hin.
Mhm.
Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, an die man sich dann gewöhnen muss, die man ein paar Mal üben muss. Und dann klappt das aber relativ gut. Also ich habe das mit meinem Partner ganz am Anfang mal gemacht und der kann das mittlerweile ganz toll hören und ich muss ihm nur sagen, du sprichst wieder sehr hoch.
Ja.
Dann geht er gleich wieder in das Tiefe rein. Also der kann das jetzt auch einfach switchen.
Ja, das kann ich, obwohl mehr so einfach nicht. Also ich mache das dann über Atmung. Also ich beruhige mich dann einfach mal und gucke halt, Moment, ich spreche zu hoch. Was ist denn hier gerade angespannt? Und meistens ist es ja so, dass man die Schultern einfach runternimmt und dann geht's auch wieder. Das ist ja sowieso der Trick. Einfach die Schultern runternehmen und dreimal tief einatmen. Dann ist ja das meiste.
Genau, da rede ich gleich dagegen.
Ach echt?
Ja, genau, weil das Einatmen erzeugt Spannung. Das heißt, eigentlich solltest du ausatmen.
Ach.
Ausatmen bringt die Spannung quasi wirklich nach außen.
Ja.
Das heißt, am besten die Schultern einmal richtig hochziehen und dann ausatmen.
Hochziehen und ausatmen?
Ja, ganz genau. Das nimmt dir die Spannung und senkt sofort den Kehlkopf ab.
Ah.
Genau.
Haha. Werde ich beim nächsten Mal probieren.
Ja, also das ist eigentlich der etwas bessere Trick dabei. Gerade Redner, also ich arbeite ganz viel mit Leuten, die eben Reden halten müssen oder Vorträge halten müssen, die machen genau diesen Fehler, dass sie vorher immer ganz tief einatmen.
Ja.
Und dann haben wir genau diesen Effekt, den du vorhin beschrieben hast, dass man dann so ein bisschen in Atemnot auch kommt.
Mhm.
Wenn wir ganz tief einatmen, dann sprechen wir den ganzen Atemfluss lang. Also wir atmen ja aus, während wir sprechen. Und am Schluss merken wir dann, ich habe keine Atemluft mehr. Und dann atmen wir wieder ganz tief ein und haben genau wieder den gleichen Effekt.
Aber wo fange ich
einfach
denn?
Warte ganz kurz. Wenn wir nur einfach einmal ausatmen, und dann genau in dem Moment anfangen zu sprechen, wenn wir ausgeatmet haben, nimmt unser Körper genau so viel Luft auf, wie er gerade für diesen Satz oder was auch immer braucht. Also das macht unser Gehirn von ganz alleine. Das teilt unsere Atemluft eigentlich perfekt ein, wenn wir vorher einmal ausgeatmet haben.
Wenn ich also einen Text einlese, starte ich nicht auf Bonn. Bundesaußenminister Genscher hat gestern gesagt, sondern ich starte auf Sekunde. Bonn, Bundesaußenminister Genscher, das funktioniert.
Ja,
faszinierend.
Genau. So,
ich hätte gedacht, ich hätte keine Luft, nachdem ich kurz ausgeatmet habe.
Ja, das denkt man immer. Genau, das ist ja auch völlig normal, dass man das denkt. Wir haben das nämlich so beigebracht gekriegt.
Ja, klar. Beim Tauchen immer voll Luft ein, ganz tief einatmen und Luft anhalten.
Ganz genau. Bauch rein, Brust raus und jetzt los geht's. Und das ist genau eigentlich alles falsch. Eigentlich Bauch raus, bitte, vorher ausatmen und Brust entspannt halten. So, das ist, also man muss es genau entgegengesetzt machen, damit man gut sprechen kann.
Was haben wir denn noch alles falsch gelernt, um Himmels Willen?
Oh Gott, nein, ich will ja gar nicht nur über das Schlechte reden. Also wir machen auch ganz viel toll, ehrlich gesagt.
Ja, ihr habt gemacht, dass ich deutlicher sprechen kann, das ist doch schon mal was.
Ja, ganz genau. Und
interessanterweise hieß meine Sprecherzieherin auch Janina. Ist das irgendwie so ein Branchending?
Ja, also bei uns heißen alle Janina.
Ah, okay.
Sonst darf man das nicht aufsuchen. ich kenne gar nicht so viele Leute, die Janina heißen. Interessant.
Ich kenne extrem viele Frauen, die Janina heißen.
Okay.
Extrem viele. Lass es 4 jetzt. 5. Ja.
Okay, das finde ich aber schon viel, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich macht es das Alter.
Naja. Das kann sein, ja.
Ja, ich wollte noch, ach ja genau, darauf können wir vielleicht auch mal kommen. Es gibt Mode, also es gibt Stimmmoden.
Ach.
Was ich persönlich total interessant finde.
Im Ausdruck oder im Fernsehen? Also
das Fernsehen gibt die Mode meistens vor.
Und dann fangen auf einmal alle an so zu reden wie, weiß ich nicht, wie heißt der Typ, der immer mit dieser Stimme spricht, wenn irgendwelche Hitler-Dokumentationen kommen.
Ja, stimmt, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt, aber ich weiß
dann eigentlich muss da noch so ein bisschen Hall drauf, also der dann immer so spricht.
Ja, ganz genau.
Wie heißt denn der?
Ja, genau, sowas kann eine Stimmmode sein. Ja. Oder zum Beispiel, das haben wir jetzt gerade so eben seit den 50er Jahren etwa, dass die deutschen Stimmen, also die deutschen Frauenstimmen immer tiefer werden. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen.
Ja.
Das ist eine Modeerscheinung, was total toll ist für die deutschen Frauenstimmen, weil das eigentlich besser ist.
Ich wollte gerade sagen, dass meine Freundin eine tiefe Stimme hat, liegt an Mode, das ist ja ein Ding.
Ja, also eventuell hätte sie, keine Ahnung, in den 40ern wesentlich höher gesprochen.
Aha.
Was eher ungesünder ist, also das heißt also, eine Mode kann in eine Richtung gehen, dass es gesünder wird für den Sprecher, es kann aber auch genau entgegengesetzt gehen, dass es ungesünder wird, also zum Beispiel dieses Hauchen ist auch in bestimmten Bereichen eine Modeform. Einfach. Oder was haben wir denn noch? Ja genau, was auch eine ganz typische Modeform war dieses starke R. sprechen, eine Zeit lang. Das ist halt auch eine Form von Mode einfach.
Ach, du meinst dieses Schnarren in den 30er Jahren?
Ja, ganz genau.
Ja. Die geschnarrt haben sie hinten im Rachen, ne? Ja. Hm.
Ja. Und was wir halt heute viel haben, ist eben ja ein starkes Nuscheln oder woran ich immer denken muss, wenn.
Aber ist Nuscheln ist doch eigentlich nicht eine Stimmmode, sondern eher eine Sprechmode, oder? Oder ja, ist das auch Stimme?
Das ist eine Sprechmode. Da hast du recht. Genau.
Also meinst du, ich gehe Stuttgarter Platz? So.
Ja, gut, da ist dann halt auch gleichzeitig noch ein Dialekt.
Ja.
So, aber eben gerade Jugendliche, das ist dann halt total cool, wenn man einfach so ein bisschen cool spricht und am besten auch monoton spricht. Also da haben wir dann wieder die Stimme drin.
Ist das denn eigentlich? Also dürfen die das? Dürfen die das im Sinne von, lass das mal lieber, das kriegen wir nie wieder richtig raus? Oder ist das okay, wenn man das mal ein paar Jahre lang macht?
Nee, das ist okay, wenn man das mal ein paar Jahre macht. Also okay. Das ist nicht dramatisch. Wie gesagt, ich habe auch lange Zeit so gesprochen und habe das irgendwann wieder ablegen können. Schade ist es halt, dass in dem Moment ganz viel Ausdruck verloren geht.
Ja.
Aber wenn alle so sprechen und es alle so cool finden, dann würde ich, glaube ich, jetzt einem Jugendlichen nicht vom Gegenteil überzeugen wollen.
Aber es könnte ja sein, dass er sich damit die Stimme oder die Sprache versaut.
Was ein Problem sein könnte, und ich hatte zum Beispiel viele Studenten, die deswegen zu mir gekommen sind, gerade viele männliche, die sprechen dann zu monoton irgendwann und kommen dann nicht mehr raus.
Mhm.
Und das ist halt echt blöd, wenn die dann in den Beruf gehen wollen und einfach, also quasi langweilig sprechen.
Ja.
Das wollen die selbst nicht und sie werden auch darauf angesprochen. Und das ist dann der Punkt, wo es dann hakelig wird, wo sie dann wirklich daran arbeiten wollen selber auch und es auch sollten, weil ihnen einfach ja dadurch auch zum Teil Möglichkeiten verbaut werden, leider. Also es ist ganz interessant, wir hören unglaublich viel auf die Stimme und die Sprechweise und interpretieren sofort Persönlichkeitsmerkmale da rein.
Ja, natürlich.
Und das ist halt das Problem daran. Also wenn ich nuschelnd und monoton spreche,
dann bist du wahrscheinlich auch ein Idiot. Ja,
ja genau, dann werde ich entweder in so eine Idiotenrichtung gepackt oder halt als Langweiler oder unemotional. Also
ja, weil du nichts Interessantes zu erzählen hast. Zumindest ja, hört es sich genau so an, als hättest du nichts Interessantes zu erzählen. Ja, ja.
Ganz genau, das muss überhaupt nicht stimmen, wir interpretieren das sofort. Und das ist eigentlich der Punkt, warum ganz viele Leute immer zu mir kommen, weil sie gemerkt haben, dass Leute sie falsch interpretieren quasi.
Ja.
Genau.
Was ist der Trick gegen langweiliges Sprechen? Also ich frage die ganze Zeit nach Tricks, ne, weil ich genau weiß, die Hörerschaft denkt sich, ich will das lernen.
Okay. Gegen langweiliges Sprechen hilft erstmal, dass man sich bewusst macht, das wollen jetzt wahrscheinlich die meisten nicht hören, aber es hilft erstmal, dass man sich bewusst macht, was man da überhaupt senden möchte, wozu man das Ganze macht. Das hilft schon ganz häufig. Das, was ich eben gerade mit der Persönlichkeit und der Interpretation meinte, das geht auch andersrum. Das heißt also, wenn wir selbst uns nicht richtig trauen, zum Beispiel etwas zu sagen, dann sprechen wir auch so.
Mhm.
Wir wollen ja aber eigentlich, wenn wir sprechen, etwas vermitteln. Das heißt also, wir wollen, keine Ahnung, meinetwegen unsere Meinung vertreten oder wir wollen einfach einen netten Plausch halten. Wir wollen eine spannende Geschichte erzählen. Das sind halt Dinge, die sich eigentlich in unserer Stimme widerspiegeln können.
Mhm.
Wenn ich aber zum Beispiel die Einstellung habe, naja, ist eigentlich auch gar nicht so interessant, was ich hier gerade sage und ich glaube, es will auch eigentlich keiner hören, dann hört man das sofort. Das heißt also schon alleine dadurch, dass ich mir bewusst mache, ich will das jetzt wirklich senden und ich habe Spaß daran, denen das jetzt zu erzählen, das ist mit einer der ersten Schritte überhaupt.
Mhm.
Also selbst Bock drauf zu haben, zu sprechen.
Das ist bei allem so, was man macht, ne?
Mhm.
Eigentlich, wenn du keinen Bock drauf hast. Ich habe kürzlich noch, also ich kenne einen, der einen Burgerladen hat, mit dem habe ich mich auch neulich unterhalten und habe auch gesagt, ja, man merkt bei euch halt, dass ihr alle Bock drauf habt, Burger zu braten und entsprechend gut sind die halt auch.
Ja.
Und da, wo die gelangweilten Typen hinter der Theke stehen, da schmecken die Dinger auch nicht. So, vermutlich ist es mit allem so, nicht nur mit der Stimme. Die Stimme ist der Hamburger des Menschen, naja, egal.
Genau, die Stimme ist der Burger des Menschen,
ja.
der Persönlichkeit, der Seele. Was auch
aber jetzt hast du natürlich jede Menge Leute, die Bock auf die Sachen haben, die sie machen und trotzdem das nicht zu erzählen wissen.
Ja, ich kann... Wo fange ich an? Also jeder Mensch ist komplett anders, deswegen kann ich natürlich jetzt keine brutalen Tricks hier reinwerfen. Also die meisten Stimmen- und Sprechbücher sind deswegen nicht so gut, weil sie eben pauschal irgendwie was sagen, aber das nicht auf die Person abgestimmt ist.
Das heißt, ich brauche dich gar nicht nach Literaturtipps zu fragen. Ich sage ja immer allen, wenn die sagen, wie kann ich sprechen, dann kauf dir einen kleinen Hai. Allein schon, weil ich den Namen halt auch so schön finde.
Also. Ja, der ist auch wirklich toll. Aber ja, auch beim kleinen Hai ist eben das Problem, dass der zeigt dir halt, wie du gut artikulieren kannst.
Ja.
Aber da fehlt der persönliche Bezug dazu.
Das stimmt.
Das heißt also, jeder hat einen anderen Grund, warum er spricht, wie er spricht.
Mhm.
Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich mit dir zum Beispiel sprechen wollte, um zu sagen, die Stimme ist einfach noch mehr als nur die Funktion Stimme.
Klar, aber das hat Stefan ja auch gesagt, die wollten ja nur erstmal verstehen, wie die Laute sinnvoll gebildet werden. Ne?
Ganz genau, das ist auch wichtig, dass das gemacht wird, auf jeden Fall. Aber gerade wenn du mit der Stimme arbeitest, kann man eben nicht sagen, so, ich gebe dir jetzt dieses Rezept und dann kannst du danach lauter sprechen oder melodiöser sprechen. Trotzdem gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man immer bei jedem machen könnte. Also um zum Beispiel mehr Melodie reinzubekommen. Man kann zum Beispiel erstmal lesen und versuchen, melodiöser zu lesen.
Laut vorlesen meinst du oder überhaupt lesen?
Laut vorlesen, ganz genau.
Okay.
Laut vorlesen und dabei sich zum Beispiel eine bestimmte das in einer bestimmten Emotion sprechen. Also erstmal spielen mit Texten.
Kochrezepte weinerlich und so.
Ganz genau sowas oder meinetwegen auch das Lieblingsbuch laut vorlesen. Und da wirklich, keine Ahnung, eine bestimmte Person übernehmen. Also keine Ahnung, ich bin jetzt das Waschweib oder irgendwie halt damit spielen erstmal.
Ja.
Um überhaupt erstmal zu gucken, was habe ich denn für Ausdrucksmöglichkeiten?
Mhm.
Was gibt's denn da überhaupt alles? Ich kann ganz, ganz viel machen. Ich kann mit mehr Melodie arbeiten. Ich kann lauter werden, ich kann leiser werden, ich kann höher sprechen, ich kann tiefer sprechen. Ich kann stärker artikulieren, weniger stark artikulieren. Also erstmal überhaupt zu gucken, was für eine Vielfalt habe ich denn an Ausdrucksmöglichkeiten.
Mhm.
Und das alleine hilft schon ungemein, das in den Alltag stärker zu übernehmen. Man muss sich nur dessen erstmal bewusst werden und das mal für sich ausprobiert haben. Also
ja,
sagen, hier sprich doch mal melodiöser, funktioniert halt nicht. Du musst erstmal wissen,
was du kannst,
was das überhaupt für dich bedeutet.
Ja.
Dann kann es zum Beispiel auch helfen, was wir vorhin mit dem Summen hatten, da einfach mal melodiös summen. Also und ganz verschiedene Töne wirklich ausprobieren, hoch und runter, die ganze Bandbreite an Tönen mal ausprobieren oder gähnen. Von oben nach unten gähnen und von unten nach oben gähnen.
Das heißt, Leute, die in der Ecke sitzen und gähnen, die machen eigentlich alles richtig.
Aber
es gibt ja so Leute,
genau.
Die nerven furchtbar rum.
Ja, genau, das wirkt so auf den ersten Moment unhöflich. Mhm. Das ist halt nicht angesagt in der Gesellschaft. Aber eigentlich ist es total toll für die Stimme.
Das ist ganz praktisch, da kann man sich dann immer mit rausreden.
Ja, kann man wirklich. Also deswegen dürfen das auch in meinen Seminaren immer alle machen, weil ich dann immer denke, naja, dann gehen sie wenigstens hier mit einer guten Stimme raus, während sie hier sitzen. Das ist doch super.
Genau. Langweilt euch ruhig.
Genau. Bitte langweilt euch.
Du sagtest...
Nee, also, ja genau, Gähnen hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir einfach gerade zu wenig Sauerstoff irgendwie in uns haben.
Ja.
Oder irgendwie so ein... Ja,
aber so richtig wissen wir gar nicht, warum wir gähnen. Oder ist das mittlerweile verstanden? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also es gibt immer wieder verschiedenste Erklärungen dafür. Mhm. Manche sagen, ja, der Körper braucht quasi eine Entspannung, deswegen gähnt er. Andere sagen, wir haben eben zu wenig Luft gerade drin, deswegen, also zu wenig Sauerstoff drin, deswegen gähnt er. Andere sagen, wir haben zu viel Sauerstoff gerade drin, deswegen gähnen wir. Also immer wieder unterschiedliche Überlegungen dazu. Genau, aber sowas kann man zum Beispiel machen. Also wirklich sich selbst ausprobieren, das muss man halt zu Hause machen, ganz klar. Und und das dann langsam aber sicher mit übernehmen. Das macht man auch ganz automatisch, ehrlich gesagt. Wenn man erstmal kapiert hat, also wenn das Gehirn erstmal sieht, oh mein Gott, ich kann ja ganz viele unterschiedliche Töne machen, ja. Und das macht auch noch Spaß, dann übernimmt man das ganz automatisch stärker in den Alltag. Genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt schwer auf Distanz.
Du sagtest vorhin, Lispeln und Nuscheln, das können wir Sprecherzieher auch noch rausmachen. Da muss man nicht unbedingt zum Logopäden gehen. Wie machst du das? Also wie kriegst du Lispeln weg? Also Lispeln ist ja, meine Zunge stößt vorne an meine Schneidezähne.
Mhm. Also erstmal ist es dafür notwendig, dass die Zunge ist ja ein Muskel.
Mhm.
Und die Zunge muss erstmal trainiert werden. Das ist dass sie vorne an die Schneidezähne kommt, ist häufig, dass sie einfach schlapp ist.
Ach.
Und dass sich ein falsches Muster, also dass der Mensch sich halt ein falsches Muster angewöhnt hat. Das heißt also, wir müssen quasi neue neuronale Verbindungen schaffen. Es muss ein neues Muster lernen. Also die Zunge muss ein neues Muster lernen. Und wir müssen die Zunge stärken, dass sie das überhaupt umsetzen kann. Und das bedeutet, wir machen Muskeltraining.
Wie lange brauche ich, um ein neues Muster zu lernen?
Oh, sehr unterschiedlich. Einmal kommt es darauf an, wie viel du noch tagtäglich daran trainierst.
Klar.
Und es kommt natürlich auch auf die Person drauf an. Also manche kriegen das innerhalb von 2 Wochen hin und manche brauchen dafür ein Jahr. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Wie gesagt, es kommt da hauptsächlich auch mit auf das Engagement drauf an. Viele denken, oh, ich gehe zum Sprecherzieher oder zum Logopäden und der macht das schon.
Genau, geht Tablette.
Aber das funktioniert eben so nicht. Mhm. Also du musst schon zu Hause dann auch was machen. Also Artikulationstraining reicht total, also das reicht komplett aus, wenn man das irgendwie in seinen Alltag einbindet. Also das sage ich auch immer meinen Klienten und ich mache das auch jeden Tag. Keine Ahnung, also nicht 10 Minuten hinsetzen und sagen, so, ich mache jetzt Zungentraining und ich mache Lippentraining oder sowas, sondern während man Kaffee kocht oder unter der Dusche steht oder irgendetwas macht, wo man sowieso gerade nichts anderes tun kann. Währenddessen ist es total einfach, keine Ahnung, Kreise mit der Zunge im Mund zu vollziehen oder...
Kreise vollziehen? Wie jetzt so...
Also du hast deine Zähne geschlossen und die Lippen auch geschlossen.
Mhm.
Und naja, die Zähne...
Ah, und dann fahre ich so am Gaumen lang, so oben und unten. Wie heißt denn
genau,
unten der Gaumen?
Genau, zum Beispiel.
Mhm.
Ganz genau. Tastest den Gaumen so ein bisschen ab.
Mhm.
Oder was du auch machen kannst, du hast die Lippen geschlossen und gehst mit der Zunge vorne an den Zähnen entlang im Kreis.
Mhm.
Und wenn du das ein paar Mal in jede Richtung machst, merkst du relativ schnell, dass deine Zunge davon angestrengt wird.
Mhm.
Und das wird immer besser, umso häufiger du das machst. Das heißt also, da werden Muskeln noch richtig aufgebaut.
Mhm.
Das sind so zum Beispiel Übungen. Oder die
Kann
Zunge
ich den Mund jetzt wieder aufmachen?
Ja. Okay. Ja, du darfst.
Danke.
Genau, also sowas sind eben Übungen, die man dann mit den Leuten macht.
Mhm.
Und um ein neues Muster zu lernen, müssen sie halt erstmal überhaupt Unterschiede hören zum Beispiel. Also gerade Kinder können den Unterschied zwischen einem gelispelten S und einem normalen S gar nicht hören. Das heißt, man muss denen überhaupt erstmal beibringen, dass sie das hören, damit sie es dann auch bei sich selbst hören.
Ja.
So, das sind so die ersten Schritte. Und dann übt man eben wirklich an, keine Ahnung, dann lässt man sie zum Beispiel zum Sandkasten gehen oder auch mit Erwachsenen kann man sowas machen. Man lässt sich dann halt, keine Ahnung, irgendein Wort mit S, die Sahne rüberreichen.
Mhm.
Und das sollen sie dann halt, also da sollen sie dann halt die Sahne geben zum Beispiel und versuchen, das halt richtig zu artikulieren. Also man versucht das dann mit Begriffen irgendwann zu verbinden. Am Anfang ist es aber wirklich hauptsächlich Muskeltraining und man arbeitet mit kleinen Silben, also so, sie, sa.
Mhm. Gibt es ein Alter, dem es schwierig bis unmöglich wird, sowas aus Menschen rauszukriegen?
Gute Frage.
Danke.
Kann ich leider nicht komplett beantworten.
Mhm.
Ich glaube, dass es das nicht gibt. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin kein Logopäde und das ist nicht gerade mein Fachgebiet, Lispeln. Ich glaube, dass es das nicht gibt, weil ich habe auch schon mit älteren Menschen gearbeitet. Und habe da auch Sachen bei denen zum Teil rausgekriegt, die ähnlich sind wie Lispeln.
Aha.
Also auch ein falscher Gebrauch der Zunge zum Beispiel.
Ist eigentlich, wenn ich die Zunge hinten an die Zähne stoßen lasse, ist das auch Lispeln? Oder was ist das?
Ja, also das ist auch das nennt man Chi oder Chitismus. Oder,
Chitismus.
Ja, genau. Oder es gibt auch so ein. Wie nennt sich das genau? Laterales S oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Dass man eben wirklich die Zunge nur auf der einen Seite quasi genutzt oder auf der anderen Seite. Oder dass man eben zu weit hinten die ganze Zeit spricht. So, also das sind, es ist kein direktes Lispeln, aber es sind Abweichungen davon. So. Und das kann man auf ähnliche Weise lösen, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Also auch wieder neuronale Verbindungen schaffen und die Zunge trainieren. Genau. Geht alles ungefähr in die gleiche Richtung.
Gibt Gibt's eigentlich was, worauf Eltern achten sollten bei ihren Kindern? Ich erinnere mich die ganze Zeit daran, ich habe viele Jahre her, der kleine Bruder meiner damaligen Freundin, der hat gestottert. Das gehört jetzt nicht hierhin, weil stottern ist wieder was anderes, ne?
Stottern.
Der hat halt gestottert und der Vater hat steif und fest behauptet, dass dieser Junge nicht stottert.
Oh. Hm? Okay. Interessant.
Das ist immer so das Bild, das ich dann im Kopf habe. Darum frage ich, worauf können Eltern achten? Also klar, wenn das Kind stottert, dann ist da offensichtlich was im Argen, aber.
Ja. Also also viele Eltern gehen zu früh zum Logopäden, finde ich.
Mhm.
Das regelt sich meistens in der ersten oder zweiten Klasse, wenn die irgendwie ein Problem haben. Weil Kinder lernen halt in der Zeit noch und da funktioniert halt, die können halt manche Laute dann nicht so toll bilden. Wenn das dann in der ersten und zweiten Klasse immer noch stark ist, dann sollten sie auf jeden Fall zum Logopäden gehen. Und bei manchen Kindern, also es gibt zum Beispiel Sprachheilkindergärten.
Aha.
Das heißt, da wird direkt, wenn relativ früh schon Sprechfehler festgestellt wird, also es sind dann halt meistens Sprechfehler, weil Kinder haben so gut wie nie Stimmprobleme.
Mhm.
Kinder geben einfach Stimme und die können das gut. Die sind dann noch sehr unproblematisch. Das heißt also, die haben eher Sprechprobleme. Wenn das schon sehr früh festgestellt wird, dass die wirklich bestimmte Konsonanten zum Beispiel gar nicht aussprechen können, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann gehen die in diesen Sprachheilkindergarten und da ist immer ein Logopäde, der mit denen jeden Tag ein bisschen arbeitet und gleichzeitig werden in diesem Kindergarten auch noch Übungen die ganze Zeit gemacht. Das heißt also, da wird nicht einfach nur dann Joghurt gegessen als Nachtisch, sondern der wird dann zum Beispiel mit einem Strohhalm eingesogen. Und dieses Einsaugen mit dem Strohhalm von diesem Joghurt ist schon die erste Artikulationsübung. Oder es werden Gummibärchen.
Mir kommt das vor wie eine Strafe, einen Joghurt durch einen Strohhalm einsaugen zu müssen.
Kinder finden das total toll.
Ja, okay.
Dem macht das echt Spaß. Also, oder zum Beispiel Gummibärchen waschen mit der Zunge. So etwas. Das sind so kleine Übungen, die Kindern richtig Spaß machen und die gleichzeitig Artikulationstraining sind. Können auch Erwachsene machen.
Gummibärchen waschen.
Genau. Also da würde ich halt immer Rücksprache mit dem Arzt auf jeden Fall halten. Mhm. Die können das ganz gut einschätzen, ob das Kind tatsächlich in so einen Kindergarten sollte, ob ein bisschen Logopädie reicht oder ob man da warten kann, bis die in die erste, zweite Klasse kommen. Da würde ich auf jeden Fall immer den Arzt hinzuziehen. Was Eltern immer machen können, ganz, ganz viel mit den Kindern sprechen, die ganze
klar.
Zeit am besten und sie auch immer gut zu Wort kommen lassen, das ist, glaube ich, klar. Und vor allem, wenn die Kinder Fehler machen, sie nicht darauf ansprechen und sie also nicht sagen, das heißt nicht so, sondern das heißt so, sondern einfach das Wort wiederholen. Und zwar es richtig wiederholen. Also in einem Satz ganz normal das Wort nochmal richtig wiederholen. Und das finde ich, also das habe ich schon häufig beobachtet, das machen viele Eltern immer noch falsch, dass sie eben ihre Kinder ständig verbessern. Und das sorgt eben eher dafür, dass die Kinder Angst haben und mehr Fehler machen.
Meine Mutter hat mir irgendwann mal verboten, Scheiße zu sagen, solange ich das nicht richtig aussprechen kann. Das hat gewirkt.
Das ist aber schön.
Ja, erzählt sie heute noch. Und lesen gelernt habe ich sehr schnell, sagt sie, aber das gehört ja nicht hierhin.
Finde ich aber interessant.
Ach so, lesen, also ich weiß nicht, ich hatte so eine komische Tafel mit so Magnetbuchstaben und wo man dann selber drauf kritzeln konnte und sowas und habe darüber die Buchstaben irgendwie besser verstanden lernen und zumindest, dass ich lesen kann, ist meiner Mutter das erste Mal aufgefallen, als sie mir nicht mehr glaubhaft machen konnte, dass nichts im Fernsehen kommt, weil ich nämlich die Zeitung genommen und gesagt habe, doch da.
So funktioniert das also.
So funktioniert das, genau. Scheiße sagen und Fernsehen gucken. Genau.
Okay, Tipps an alle Eltern.
Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was ich meiner Stimme antun kann?
Oh Gott, das Schlimmste.
Gibt es irgendwas, womit wir wieder relativ am Anfang wären? Was machen alle falsch? Also was,
Das Allerschlimmste.
Gibt es gar nicht sowas, was sich in die Zivilisation eingeschleift hat, wo man...
alles auf seine Weise unterschiedliche Auswirkungen, ehrlich gesagt. Also, was sich relativ stark eingeschleift hat, sind zum Beispiel auch jetzt habe ich auch gleich Stimmprobleme, so rauchen und Alkohol trinken und dann in der Disco rumschreien. Das sind so typische Fehler quasi, die man gerne macht, also ja, die, glaube ich, jeder von uns macht. Und die haben, wenn man das auf Dauer immer wieder macht, sehr starke Auswirkungen auf die Stimme. Also und kann zu richtig schlimmen Problemen führen.
Mhm.
Also wirklich so weit, dass man dauerhaft heiser ist, dauerhaft Halsschmerzen hat. Das sind so Sachen, auf die man selber ein bisschen achten kann, dass man das vielleicht nicht unbedingt macht, also nicht unbedingt ständig macht.
Ja.
Dinge, die man immer, also wirklich, ich glaube tatsächlich, dass dieses Pressen oder auch Knödeln, kennst du, ja klar, du kennst Kermit der Frosch.
Ja.
Da macht dieses komische Knödeln.
Mhm.
Genau, das sind so Sachen, die nicht so toll sind. Da hast du halt eine dauerhafte Anspannung. Und das ist auf Dauer schlecht für die Stimme. Oder, genau, jetzt fällt mir noch was Besseres ein.
Man muss nur lang genug und reden, dann kommt man.
Genau, ich muss nur lang. Ja, Sprechdenken funktioniert halt so.
Sprechdenken?
Also raue Stimmen zum Beispiel hören sich ja auch mal ganz toll an. Wenn man das aber dauerhaft macht und schon relativ früh damit anfängt, dann macht das die Stimmlippen kaputt.
Mhm.
Also ich nenne das jetzt mal kaputt. Also da entstehen kleine, ja nicht gerade Löcher, aber so kleine Wölbungen nach innen oder nach außen. Und diese Wölbungen reiben dann aufeinander, während man spricht.
Aha.
Und das sorgt dafür, dass das halt dass halt Halsschmerzen gibt und auf Dauer kann das sogar dazu führen, dass man kaum noch Stimme geben kann.
Mhm.
Das heißt also, das ist auch zum Teil eine Modeerscheinung, dieses raue Sprechen. Und hört man eher bei Männern als bei Frauen. Frauen machen das auch zum Teil, aber es machen eher Männer.
Kannst du mal vormachen? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen.
Das ist eine Sache, die ich echt schwer vormachen kann, muss ich sagen.
Ach so.
Verstehe.
Sowas jetzt.
Genau, okay. Kann das besser, ich kann das nicht so gut nachmachen.
Ja, verstehe. Okay, das ist raues Sprechen, ja.
Genau.
Ah.
Und
ist ja furchtbar.
Nicht verwechseln mit dem Knarren.
Knarren ist eher das hier, ne?
Ja, genau. Also
ja,
das
wenn ich meine Stimme zu weit runterdrücke. Genau.
Das ist eine Entspannung.
Das ist eine Entspannung.
Also da sind dann die Stimmlippen so schlabberig, dass sie dieses Geräusch erzeugen.
Ah.
Und das kann sehr undramatisch sein, also man kann lange knarren, kann aber dramatisch werden. Also da können eben auch Probleme auf den Stimmlippen entstehen, die dazu führen, dass man eben quasi dauerhaft knarrt. Also gerade bei älteren Sprechern hört man das viel.
Was ist denn das, wenn man so breiig klingt wie Otto Sander?
Ja, genau, es klingt dann irgendwann sehr breiig und
das ist Knarren auch bei Otto Sander.
Es kann halt auch echt zu Problemen führen, also dass man einfach nicht mehr lange sprechen kann.
Mhm.
So dass man sofort erschöpft ist und angestrengt und ja, alles tut weh im Hals. Das hat halt viel damit zu tun. Oder zum Beispiel, was gerne Lehrerinnen machen, sehr laut, sehr hoch sprechen. Also ich nehme jetzt gerade Lehrerinnen dafür, weil ich die ganz viel als Klienten halt habe. Die sprechen dauerhaft hoch, zu hoch, weil sie ja viel mit Kindern eben sprechen. Da gehen wir automatisch in eine höhere Lage. Aber dann auch noch laut gleichzeitig dazu.
Mhm.
Und das ist ganz schlimm. Das macht sie ganz heiser und tut sehr weh auf Dauer. Und das kann zum Beispiel auch zu richtigen Erschöpfungszuständen führen. Also wenn man nach einem Tag, wo man viel gesprochen hat, erschöpft ist, muss das gar nicht daran liegen, dass man sich viel konzentriert hat, sondern es kann einfach daran liegen, dass man die Stimme falsch benutzt hat.
Aha.
Ja.
Und was ist das Beste, was ich für meine Stimme tun kann?
Das Beste ist, wenig Kaffee trinken.
Wenig Kaffee trinken? Achso, bevor man spricht. Okay.
Ja, genau. Ansonsten ist das nicht so dramatisch. Aber so säurehaltige Getränke oder auch Essen sind halt schlecht für die Stimme.
Aha. Auch dauerhaft schlecht? Nein. Also wenn ich da sitze und irgendwie einen Wein trinke, ist die ganze Zeit meine Stimme dadurch stärker belastet?
Nein, also wenn du mal einen Wein trinkst, ist das überhaupt kein Problem. Wenn du einen Wein trinkst, musst du dir nur, also dann ist halt das Sprechen trotzdem anstrengender für die Stimme, weil ein Wein halt austrocknend wirkt auf die Schleimhäute.
Mhm.
Genauso wie ein Kaffee oder heiß, scharfes Essen. Es wirkt halt austrocknend. Das heißt, wenn wir am nächsten Morgen heiser sind, obwohl wir die ganze Zeit normal gesprochen haben, kann das auch daran liegen, dass wir einfach uns auf die entsprechende Art und Weise ernährt haben, dass das passiert.
Verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Verrückt, also das hätte ich jetzt gehört, tatsächlich, ne? Hätte ich nicht gedacht.
Ja. Genau, aber was wir noch richtig machen können, ist zum Beispiel, dass wir unsere Stimme öfter mal warm machen. Eben zum Beispiel über das Summen, dass wir dadurch unsere Stimme ein bisschen warm machen, dass wir unser Zwerchfell jeden Tag so ein bisschen trainieren, damit es einfach locker ist. Genau, darüber zum Beispiel. Dass wir nicht schreien.
Nein.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Schreien und Rufen.
Wie
schreien ist,
der?
Ist dieses Schreien ist, wenn du zum Beispiel an einen Fußballtrainer denkst,
ja.
Wenn der so über den Platz brüllt,
mhm.
Ja, dann ist da so ein komisches Geräusch dabei, wenn er das tut.
Ja.
Genau, das ist Schreien oder Brüllen. Und wenn ich rufe, ich kann sehr, sehr laut rufen, ohne dabei dieses Geräusch zu produzieren. Und das mache ich zum Beispiel einfach über darüber, dass ich vermehrt Atmung dazu nehme. Also ich atme quasi ein bisschen stärker ein und mache über die Atmung, erzeuge ich Kraft in den Stimmlippen.
Ja.
Und dass ich das zum Beispiel eher tue, also das gilt jetzt gerade eher so für Sporttrainer, die haben da häufig ein Problem. Was ich sonst noch so im Alltag tun kann, ist, dass ich versuche, häufig in meiner mittleren Sprechstimmlage zu sprechen und also mich halt immer wieder darauf einpinde. Also ich soll jetzt nicht die ganze Zeit monoton in dieser Stimmlage sprechen, sondern es geht eher darum, dass ich von dieser Stimmlage aus nach oben oder nach unten abweichen kann, eben in meiner Melodie. Und aber immer wieder auf diesen Basis, also auf diesen Ausgangspunkt zurückkomme. Und noch ein Tipp.
Ja.
Das ist so typisch für Sprecherzieher, aber das hilft halt wirklich ungemein. Wirklich ein paar Artikulationsübungen in den Alltag einbauen. Man spart sich so viel Kraft für die Stimme. Das ist einfach unglaublich, was das ausmacht.
Artikulationsübungen im Sinne von, ich spreche alles sehr deutlich aus und verschlucke keine Konsonanten am Ende.
Nee, eher im Sinne von, ich mache Muskeltraining mit meinem ganzen Gesicht.
Was?
Also ich keine Ahnung, zum Beispiel groß kauen. Also man stellt sich vor, man hat ein großes Stück Brot im Mund und kaut ganz groß. Oder man macht Grimassen oder streckt die Zunge raus, versucht sie an die Nasenspitze zu kriegen. Oder solche Kinderspiele eigentlich irgendwie in den Alltag mit einbauen. Das stärkt eben die Zunge, die Mundmuskulatur und sorgt dafür für mehr Resonanz. Und diese
Resonanz, das sorgt für mehr Resonanz?
Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich...
Also ich dachte jetzt, das sorgt dafür, dass man die Zähne auseinanderkriegt beim Sprechen, was ja auch ein Problem ist, weil viele Menschen nehmen die Zähne halt nicht auseinander und klingen dann die ganze Zeit so.
Ja.
Aber Resonanz?
Ganz genau. Also ich erkläre es ganz kurz.
Ja, Entschuldigung.
Das bedeutet, wenn du die Zähne mehr auseinander nimmst, hast du automatisch mehr Resonanz.
Ach, das ist Resonanz.
Und zwar
okay.
dein Ansatzrohr, also das, was vom Kehlkopf bis zu deinen Lippen quasi, das ist, nennt man alles Ansatzrohr, da drin kannst du Resonanz erzeugen. Und umso mehr Platz du quasi da drin hast, desto höher wird die Resonanz.
Ja.
Das heißt, wenn mein Kehlkopf tief steht, habe ich schon mal mehr Resonanz. Deswegen habe ich vorhin so viel von Kehlkopf-Tiefstellen gesprochen. Dadurch habe ich halt einfach mehr Raum über meinem Kehlkopf. Und wenn ich stärker artikuliere, bewege ich halt in meinem Mund, also ich bewege halt meinen Mundraum mehr. Und dadurch erzeuge ich auch wieder mehr Raum da drin. Wenn ich die ganze Zeit so spreche, ja, also jetzt bewege ich halt meinen Lippen kaum auseinander und bewege auch meine Zunge wenig, dann ist mein Mund stärker zusammen. Also,
ja, dann klingst du so wie die Kollegin, die immer die Kirchenberichterstattung im Radio macht.
Genau, ja. Ganz genau. Ich habe also einfach weniger Raum in dem Moment. In dem Moment, wo ich stärker artikuliere, muss ich meinen Mundraum mehr öffnen, mehr bewegen. Und dadurch entsteht ganz automatisch mehr Resonanz und ich muss gar nicht lauter werden dafür. Ich muss mich gar nicht mehr anstrengen. Ich muss einfach nur meinen Mund quasi mehr öffnen. Und deswegen ist das eigentlich mit der beste Tipp. Also wirklich, bisschen Mundmuskulaturübung machen, um dadurch entspannter sprechen zu können. Und was auch noch ein Tipp ist, den Körper eben entsprechend immer mal wieder einstellen. Das heißt also wirklich, was du vorhin schon gesagt hast, Schultern fallen lassen.
Ja.
Also wenn ich angespannte Schultern habe, die Kehlkopfmuskeln, also die Muskeln des Kehlkopfes sind mit den Schultermuskeln verbunden. Das heißt also, wenn ich die ganze Zeit angespannte Schultern habe,
habe ich auch einen angespannten Kehlkopf.
Die Anspannung auf den Kehlkopf.
Ja.
Und in dem Moment spanne ich den halt mit an. Und deswegen ist das zum Beispiel schon mal ein super Trick, einfach die Schultern öfter mal fallen lassen.
Ja.
Oder generell den Körper in Anspannung bringen und dann alles mal loslassen. Also dadurch kriegst du eben gerade diese Anspannung, diesen Stress, den wir so über den Tag mitkriegen, super abgeschüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das hat Auswirkungen auf die Stimme.
Hast du trotzdem irgendwelche Literaturtipps? Also gibt es irgendwelche Bücher, die man sich trotzdem hinstellen kann, wenn man lernen will, einigermaßen akzeptabel zu sprechen?
Ja, auf jeden Fall.
Den kleinen Hai, ne? Oder ist
ja,
der doof?
Den kleinen Hai, da sind halt super Artikulationsübungen.
Oben thront der Nonnenkloster. Ja.
Wunderschön. Ja, das kann man super zum Artikulationstraining nutzen. Oh, ganz kurz noch zum Artikulationstraining. Hm. Den Daumen zwischen die vorderen Schneidezähne schieben.
Ich mache das mit Korken. Ja.
Genau, Korken sind halt relativ groß. Mhm. Und beim Daumen verkrampft sich der Kiefer nicht so stark.
Ah ja.
Das heißt also, wenn du einen Korken zwischen deine Zähne schiebst, dann hast du relativ schnell einen verspannten Kiefer, was wiederum dafür sorgt, dass du schlechter artikulieren kannst.
Mist.
Das heißt, den Daumen lieber zwischen die Schneidezähne schieben und dann ein paar Texte lesen, am besten Zungenbrecher lesen.
Ja.
Dann den Daumen wieder rausnehmen, den Kiefer ein bisschen ausschütteln und dann kann man schon sehr viel besser artikulieren. Genau, kleiner Hai ist gut, um das zu üben. Was ich auch noch empfehlen kann, ist Stimme und Person. Das ist ein ganz tolles Buch, das auch gleichzeitig zeigt eben, es gibt eine funktionale Seite der Stimme, also und man kann da funktional rangehen, aber es gibt auch immer eine persönliche Seite der Stimme. Also alles, was wir mit der Stimme tun und ausdrücken, hat eben mit unseren Emotionen, mit unseren Erfahrungen zu tun.
Mhm.
Das ist sehr schön in dem Buch, da gibt es auch sehr schöne Übungen drin. Und was ich auch noch empfehlen kann, ich muss gerade mal hier gucken. Ah ja, genau. Das ist auch noch ein sehr gutes Buch, das ABC des Sprechens.
Das ABC des Sprechens.
Genau. Da sind auch
das
noch
klingt
mal
so wie eins, was man sich im Leben nicht kaufen würde.
Da sind echt tolle Übungen drin, die man auch einfach so machen kann, wenn man wenn man jetzt gerade keine Anleitung daneben sich stehen hat. Also das ist eben immer das Problem. Es ist schwierig, diese Übungen tatsächlich alleine zu machen, weil man sich eben gleichzeitig immer noch selber hören muss dabei. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann sind die Übungen schwieriger zu machen.
Würde es helfen, wenn ich mich aufnehme und mir das dann abspiele?
Das kann helfen, ja. Obwohl dann erstmal der Effekt natürlich da ist, dass die Stimme sich erstmal komisch anhört.
Ja, klar.
Die meisten sind es ja nicht gewohnt, sich zu hören.
Das stimmt, ja.
Aber das kann zum Beispiel helfen, genau. Dadurch kriegt man dann auch relativ bald Veränderungen mit.
Kann ich nicht auch einfach zu einer Sprecherzieherin gehen und sagen, hier, sprecherzieh mich mal oder gib mir mal eine Stunde, bring mir mal bei, auf mich zu hören, damit ich es zu Hause selber machen kann? Könntest du sowas oder ist das eigentlich ein kontinuierlicher Prozess? Also musst du jemanden ständig kontinuierlich begleiten beim Sprechen lernen?
Nee, das auf gar keinen Fall. Also Sprecherziehung ist eigentlich genau darauf ausgelegt, dass man für einen gewissen Zeitrahmen jemanden trainiert und den dann in die Welt hinausschickt. Also ihm aber so viel Handwerkszeug gibt, dass er das auch wirklich kann. Und da ist auch ehrlich gesagt ein Sprecherzieher bei den meisten sehr, sehr sinnvoll, eben gerade weil sie sich nicht selbst hören können. Und weil sie auch gar nicht genau wissen, was sie eigentlich trainieren sollen. Also manche Dinge, da denkt man, oh, ich bin sehr angespannt und muss deswegen Entspannungsübungen machen. Aber das ist gar nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel kann man im Körper sehr angespannt sein und eine Gegenübertragung haben im Sinne von, die Stimmlippen sind deswegen sehr entspannt.
Aha.
Jetzt entspannt sich dieser Mensch und hat dazu auch noch entspannte Stimmlippen. Das heißt also, der bringt gar nichts mehr so richtig von sich. Das heißt, dafür ist es echt gut, wenn man da einen Profi hat, der da drauf guckt und drauf hört und wirklich sagt, okay, du brauchst diese Übungen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man kann das so pauschal immer nicht sagen, weil manches, da würde man jetzt erstmal eben spontan sagen, ja, du brauchst bestimmt sowas. Aber beim genaueren Hören merkt man sehr schnell, nee, der braucht eigentlich was ganz anderes und würde ihm dann ganz andere Übungen geben.
Verstehe.
Deswegen ist ein Sprecherzieher, um erstmal überhaupt in dieses ganze Thema reinzukommen, glaube ich, sehr sinnvoll.
Ist das teuer?
Es gibt auch Kurse. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Weil bei mir hat es damals der Sender bezahlt. Also ich habe keine Ahnung, was
Ja, genau, so einen privaten Sprecherzieher, die werden halt nicht über Kasse bezahlt. Das kann schon teurer sein. Und deswegen könnte man auch anstelle dessen zum Beispiel einfach in einen Kurs gehen, in ein Seminar gehen. Das wird eben von sowas wie Radiosendern angeboten, aber auch zum Teil von der Kreisvolkshochschule oder je nachdem. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. In der Uni wird sowas immer ganz viel angeboten, Stimmtraining oder Rhetoriktraining, dass man da erstmal hingeht und schon mal das erste Mal auf sich hören lässt oder sich zuhören lässt.
Ja.
Und dann kann ein Sprecherzieher normalerweise schon relativ schnell sagen, daran solltest du arbeiten und kann auch schon ein paar Tipps geben. Wenn man dann richtig intensiv und individuell arbeiten möchte, dann muss man vielleicht den sauren Apfel beißen und dafür mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das Ding ist, dass man sich sehr viel Stress ersparen kann dadurch.
Ja.
Wenn man nämlich ständig Probleme hat mit Heiserkeit zum Beispiel oder mit Ermüdung, dann ist die Frage, ob es das nicht wert ist. Also
wie viel ist es wert? Also was, habt ihr irgendwie sowas wie eine Gebührenordnung? Also gibt es einen Preis pro Stunde, den ich überall zahle oder einen Preis pro halbe Stunde, den ich überall zahle? Oder ist das individuell aushandelbar?
Nee, das ist sehr individuell. Es kommt auch da immer sehr stark auf den Bekanntheitsgrad zum Beispiel des Sprecherziehers an.
Aha.
Also es gibt so Leute, die sind so Ikonen quasi.
Mhm.
Und da bezahlst du dann halt um einiges mehr als jetzt bei einem Sprecherzieher aus einer Kleinstadt, der halt einfach so seinen Job macht.
Was macht die Ikonen zu Ikonen?
Das kann sehr schwanken.
Was macht Ikonen der Sprecherziehung zu Ikonen der Sprecherziehung? Also was können die besser als du?
Sich vermarkten. Nein, so will ich das gar nicht sagen. Nein, es gibt Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind, die das einfach fantastisch können und einfach bestimmte Methoden reingebracht haben in das ganze Fach, die sie wirklich hervorheben. Das muss man einfach so sagen. Die haben Methoden reingebracht und darüber auch eben meistens dann Bücher geschrieben. Also Ikonen sind da meistens die Leute, die eben viele Bücher geschrieben haben auch. Und sind deswegen halt sehr gefragt, auch gerade in vielen Unternehmen.
Mhm.
Das heißt nicht, dass das Sprecherzieher sind, die das unbedingt besser machen als andere Sprecherzieher, die keine Bücher geschrieben haben. Im Gegenteil, also nicht im Gegenteil, aber ich glaube, dass manchmal die Sprecherzieher, die eben so vor sich hin arbeiten die ganze Zeit, die haben da nochmal einen anderen Blick und ein anderes Gehör für, weil sie sich eben ständig auf neue Leute da einstellen müssen und eben keine
nicht immer im selben Soziotop unterwegs sind und
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich will überhaupt nichts gegen diese Leute sagen, weil die machen wirklich zum Teil auch super gute Arbeit. Es gibt halt immer Leute, die sich da einfach gut vermarkten können und nicht so tolle Arbeit leisten. Und deswegen auch, finde ich, den Ruf von diesem Fach zum Teil eben in mancher Sichtweise kaputt machen.
Mhm.
Das ärgert mich dann manchmal sehr, wenn ich dann sehr, sehr schlechte Trainer erlebe, die aber wahnsinnig viel Geld dafür kriegen. Aber es gibt dann auch wirklich die das ganz, ganz toll machen und das absolut verdienen.
Haben wir irgendwas vergessen?
Oh Gott, man könnte noch so viel darüber sagen. Aber das war auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall viel von dem gesagt, was ich gerne sagen wollte.
Janina, ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.